Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und ich bin Mitglied der Redaktion Mut für Protest und Partizipation im lokalen Raum. Das ist ein Projekt von Radio Free FM. Und es geht heute im weitesten Sinne um das Projekt Sedelhöfe und bei mir zu Gast die Eva Maria Glatte von der Sedelhof-Initiative. Hallo Eva.
Ja, hallo. Einige kennen mich vielleicht. Also Eva Maria Glatte. Ich bin Mitglied der Sedelhof-Initiative, auch Mitglied der Redaktion Mut und Mitglied der Linken Ulm.
Jetzt kommt erstmal meine Einstiegsfrage, wie kam es denn eigentlich zum Sedelhof als städtebauliches Projekt? Es wird ja irgendwas gebaut, zumindest abgerissen hat man schon mal.
Genau, also es war eigentlich so, dass das Sedelhof-Areal so was bisschen wie der Hinterhof der Ulmer City war und dass dort was hat passieren müssen, das ist erstmal völlig klar. Also so konnte es nicht bleiben. Hat man natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten gehabt, dort was zu machen. Entweder hätte man das historisch sanieren können, wäre ein bisschen schwierig gewesen, weil so toll war das da hinten auch nicht. Oder man hätte von Anfang an einen Park- und Erholungsareal planen können oder eben ein Einkaufszentrum planen können. Und die dritte Variante, die hat es dann bis zum Ende geschafft. Also es soll dort ein Einkaufszentrum entstehen. Und man spricht hier, also jetzt muss ich ja direkt mal unsere Stadtoberin zitieren, nicht unbedingt von einem Einkaufszentrum, sondern man spricht dort von einem urbanen Stadtareal. Da habe ich sicherlich einige Einschränkungen, wie das ein urbanes Stadtareal werden kann nach dem jetzigen Planungsstand. Und letzten Endes wird es doch ein Einkaufszentrum, nur mit einem schöneren Namen. Wir müssen jetzt aufpassen als der Satzungsbeschluss im Bauausschuss diskutiert wurde, sprach unser Baubürgermeister davon, einem maßgeschneiderten Anzug für den Städtebau in Ulm. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht sehr an das Märchen von Andersen des Kaisers neue Kleider erinnert.
Und Baubürgermeister, das ist der Herr Wetzig.
Das ist der Herr Wetzig, genau, ja.
Tja, jetzt frage ich mich natürlich, wie genau kam das denn eigentlich zu dem Projekt? Der Gemeinderat hat es ja im Endeffekt oder Bauausschuss nur durchgewunken. Wer hat das auf den Weg gebracht? Wer hat sich das ausgedacht?
Also eigentlich soll ja das gesamte Areal einbezogen werden in diese ganze Planung. Das läuft alles unter diesem Citybahnhof Ulm. Dazu gehören nicht nur die Sedelhöfe, sondern auch der Bahnhofsporplatz, ein neues Bahnhofsgebäude. Eigentlich dieses gesamte Theaterviertel, Theaterareal und zieht sich eigentlich sogar rüber bis ins Dichterviertel. Und dieses eigentlich sehr ambitionierte Projekt, das splittet sich in einige Einzelprojekte auf. Zum Beispiel ist ja der Bahnhofsvorplatz, war ja jetzt auch der Wettbewerb und Und zum anderen eben die Sedelhöfe, dann eben auch als Einzelprojekt.
Ja, nee, ich meinte jetzt, wer steckt denn letztendlich dahinter? Ich meine, es sind ja, klar, du erzählst, da ist der Bahnhof, Theater, Dichterviertel heißt übrigens so, weil es zeugt Schiller- und Goethestraße heißt, nicht weil da so viele Dichter
genau,
wohnen.
Genau, richtig.
Vielleicht gibt es da ein paar Dichter, die meins wären welche, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Nee, aber es sind doch an solche Projekte immer auch, da stehen doch immer auch Personen dahinter. Das ist doch nicht irgendwas Abstraktes. Wer war das?
Natürlich ist es nichts Abstraktes. Es ist jetzt so, dass es eine europaweite Ausschreibung gab und das Projekt an die Firma MAB, da werden wir noch einiges darüber sicherlich sagen, vergeben wurde.
Na gut, und das ist die eine Sache, Eva, sorry, dass ich dich jetzt ein bisschen unterbreche und löchere, aber es gibt doch, bevor man sowas europaweit ausschreibt, da muss doch irgendjemand auf die Idee kommen und das anschieben und das genehmigen lassen und dann kann ich es doch erst ausschreiben. So meinte ich, war das jetzt der OB, war das der Wetzig, wer waren die hinter Männer und hinter Frauen, weißt du das?
Das ist also als Idee in die Stadt getragen worden, in den Stadtrat getragen worden und ist beschlossen worden eben dort, also es ist ja eigentlich die zweite Geschichte eines Einkaufszentrums. Es war ja schon mal was geplant hinterm Bahnhof und jetzt sollte eben im Zuge der Stadtgestaltung dort dieses Einkaufszentrum entstehen.
Also letztendlich, es waren irgendwelche Lobbyisten.
Würde ich jetzt mal nicht sagen. Nicht. Nee, das würde ich nicht sagen, dass es Lobbyisten waren, weil Stadtplanung, das hat natürlich sehr viel mit... Also das macht schon die Stadt, das macht die Verwaltung, von der geht im Prinzip die Stadtplanung aus. Nur wäre es natürlich schön gewesen, man hätte zum Beispiel mit den Bürgern gemeinsam überlegt, was können wir denn da machen? Und es ist ja an einigen Stellen oder an einigen dieser Teilobjekte gab es ja auch zum Beispiel eben Citybahnhof. Da gab es ja einen Ideenwettbewerb, da gab es Workshops, da wurde sich zusammengesetzt. Aber hier eben, genau in diesem Areal, gab es das eigentlich nicht.
Ja, es stellt sich natürlich die Frage, warum das hier eben solche Ideen oder wirklich Ideenwettbewerbe, warum da keine Bürgerbeteiligung da war. Und ich denke, dieser Frage gehen wir dann im Rahmen der Geschichte der Sedelhöfe, was jetzt eigentlich so passiert ist bisher, nach der Musik dann nach.
Genau.
Hallo für die Plattform. Es geht heute um das Projekt Sedelhöfe und bei mir zu Gast die Eva-Maria Glate von der Sedelhof-Initiative. Eva, wie ist denn eigentlich dieses ganze Projekt auf den Weg gekommen? Das hat ja Vorlauf, irgendein Ausschuss muss sich das ausdenken, beziehungsweise im Gemeinderat muss das beschlossen werden, es wird ausgeschrieben. Ist das alles gelaufen?
Also es gab hier in diesem Fall eine europaweite Ausschreibung und aus dieser Ausschreibung ist die Firma MAB als Sieger hervorgegangen und da setzt eigentlich schon ein Stück weit die Kritik an, nämlich dass die Verwaltung sich schon für MAB entschieden hatte und dass die Stadträte, natürlich haben die das abgesegnet, es gibt einen einstimmigen Beschluss, das an den Investor MAB zu übergeben. Aber eigentlich nachdem die Verwaltung das dem Stadtrat schon, also MAB als Sieger, vorgestellt hat.
Ja, das heißt, und es ist irgendwie ausgeschrieben worden und,
genau,
und also es gab der Gemeinderat ist letztendlich nur noch zum Abwinken da gewesen.
In dem Fall hat der Gemeinderat das abgewunken und es ist sowieso eben die Frage, ob das, dieses Projekt europaweit hätte ausgeschrieben werden müssen. Da teilen sich die Geister. Zum Beispiel ist einfach die Frage, also der Europäische Gerichtshof sagt laut Herrn Holger Pump-Ullmann, der dürfte einigen, die sich für die Sedelhöfe interessieren, bekannt sein. Er war nämlich am 6. März bei der großen Veranstaltung für die Sedelhöfe zu Gast. Und er sagt, dass der Europäische Gerichtshof sehr eindeutig sagt, dass nur jene Verkäufe mit Bauverpflichtung ausschreibungspflichtig sind, bei denen die öffentliche Hand ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse an der Bauleistung hat. Zum Beispiel, wenn sie Eigentümerin des Gebäudes wird. Eine Verpflichtung zur Verfolgung städtebaulicher Ziele ist kein wirtschaftliches Interesse der Bauleistung. Also ist das unmittelbare Interesse der Stadt Ulm umfasst in erster Linie die öffentlichen Flächen, deren Nutzbarkeit für die Allgemeinheit rechtlich gewährleistet werden soll. Dies ist aber ein rein städtebauliches und kein wirtschaftliches Ziel. Und jetzt muss man sich natürlich weiter überlegen. Wir waren ja gestern beide bei dieser TTIP-Veranstaltung. Was ist jetzt, wenn TTIP greift? Was könnte dann werden? Wie weit würde es dann noch ausgeschrieben werden müssen? Also, es ist hier wirklich die Frage, musste diese Ausschreibung sein? Da geht es eigentlich schon los.
Kleine Zwischenfrage, wem gehört eigentlich das Sedelhof-Areal?
Das gehörte der Stadt, die hat es an den Investor verkauft.
Hätte oder hat?
Hat, natürlich.
Die hat das an den Investor verkauft, an den
MAB. Das ist in diesem Vertrag, ist natürlich in dem Vertrag geregelt.
Gut, dann sollte man natürlich mal uns anschauen, wer bzw. was ist eigentlich MAB?
Es ist natürlich die Sache mit dem Vertrag, das sogenannte Closing, also das heißt, dass der Vertrag endgültig ratifiziert wird, das ist noch nicht durch. Und jetzt ist natürlich diese ganz große Sache, und das wissen sicher einige, dass die Firma MAB Deutschland es eigentlich, die gibt es eigentlich gar nicht mehr, also MAB Deutschland hat seine Aktivitäten zum 1.7.2014 komplett eingestellt.
Eva, jetzt muss ich jetzt dich aber nochmal unterbrechen. Ja. Sorry, ich bin ein penetranter Mensch, ich weiß das. Ich wollte jetzt erst nochmal wissen, wer und was ist eigentlich MAB? Also die haben ja jetzt zwar ihre Tätigkeiten eingestellt, aber irgendwann haben sie ja funktioniert, sonst hätten sie ja nicht mit der Stadt einen Vertrag machen können. Und das interessiert mich jetzt zunächst mal, wer ist jetzt eigentlich oder was ist MAB? Also natürlich ein Investor, aber wer steckt dahinter?
MAB wird, also das läuft, die Finanzierung MAB, das läuft über die Rabobank in Holland, und das ist eine der größten Banken. Und MAB hat den Auftrag, das Projekt Sedelhöfe hier in Ulm durchzuführen und aufzustellen. Ist eigentlich der Investor, die geben das Geld, damit das hier laufen kann. Die bringen im Prinzip dieses Projekt oder sollen dieses Projekt auf die Beine bringen. Allerdings weiß man jetzt schon, dass sie nur das aufstellen, also im Prinzip dieses Projekt, also den Bau machen. Hinterher das ganze Management, wenn es denn ein Einkaufscenter wird, das wird dann woanders vergeben.
Jetzt hast du gesagt, die Stadt hat es an MAB verkauft oder wollte das verkaufen. Ist es schon verkauft worden? Wenn ja, wie viel Geld ist denn da geflossen? Ich meine, das ist ja sicherlich nicht so billig.
Man spricht von
30 Millionen?
Ja.
Ah, und das ist schon in die Stadtkasse geflossen oder
man möchte ja gerne die Offenlegung der Verträge haben. Also
ja gut, aber das zeigt doch letztendlich, du bist bei der Sedelhof-Initiative.
Es gibt weißt sehr es viele nicht. Fragezeichen,
ja, natürlich. Ja, und das heißt doch aber letztendlich, das heißt jetzt nicht, dass du das nicht weißt, weil du dich nicht informiert hast, sondern weil du dich nicht informieren konntest. Da wird da so ein Schuh draus.
Ist natürlich,
dass es irgendwo so im stillen Kämmerlein im Hinterzimmer beim Herrn Wetzig verhandelt wird und so und die, ihr gar nicht wirklich informiert seid. So kommt es jetzt gerade an.
Das ist natürlich ein Punkt, Offenlegung der Verträge, ne? Mangelnde Transparenz, das waren eigentlich immer so mit die Kernpunkte oder Kernkritikpunkte, die man hatte, und das auch die Stadträte nicht genügend informiert waren. Einige sagen, sie waren es, andere sagen, sie waren es wirklich nicht. Also, dass sie eigentlich über Dinge abgestimmt, dass Dinge beschlossen wurden, von denen die eigentlich, über die sie eigentlich auch nicht hundertprozentig informiert waren. Und zum anderen ist es natürlich so, dass Dinge, die hinter verschlossenen Türen verhandelt werden, dass dann natürlich die Allgemeinheit ein Interesse hat, da mal Butter bei die Fische zu sehen, ja, also informiert zu werden. Und es ist selbstverständlich, wenn jetzt zum Beispiel persönliche Interessen einzelner betroffen sind, dass so etwas nicht nach außen dringt. Aber die Kernpunkte, das hätten wir dann doch ganz gerne gewusst.
Ja, ich meine, für die Stadt sind 30 Millionen nicht gerade Nasenwasser. Mal gut, für die Deutsche Bank sind es Peanuts, aber ich denke, 30 Millionen, das sollte man eigentlich die Bürger oder mindestens den Gemeinderat schon informieren.
Ja, gut. Ich denke, dass der Gemeinderat inzwischen, also auf jeden Fall die Fraktionsvorsitzenden, die konnten wohl schon den Vertrag einsehen. Und da muss man einfach jetzt und genau jetzt, wo sich da einiges verändert hat, eben dass MAB seine Aktivitäten eingestellt hat, da muss man einfach gucken, was gibt es da für Austrittsklauseln, welche Möglichkeit hat man da eben entweder aus dem Vertrag rauszukommen oder gibt es überhaupt noch welche, da eben das Projekt zu Ende zu machen. Also im Moment ist es ja eine große Brache und ich war ja jetzt einige Monate in Wunsiedel und da gibt es eine wunderbare Kneipe und die heißt zur ewigen Baustelle und da hoffen wir doch nicht, dass es in Ulm, dass man da auch demnächst gegenüber eine Kneipe machen kann, die eben denselben Namen trägt.
Radio Free FM, die Plattform. Es geht um das Projekt Sedelhöfe. Und die Eva Maria Glade, die bei mir zu Gast ist, hat vor der Musik erzählt von MAB, von einem Investor. Und dass der jetzt, ja, zum 1. Juli war es, glaube ich, seine Initiativen, beziehungsweise, nee, noch mehr seine Geschäftstätigkeit eingestellt hat. Tja, jetzt steht die Stadt natürlich da. Wie geht es denn weiter?
Und es bedeutet, dass ein neuer Investor gefunden werden muss, der jetzt dieses Projekt zu Ende bringt. Und die Stadt Ulm hat andeutungsweise gesagt, sie hätten jemanden in der Hinterhand oder die hätten da keine Sorge, dass das jemand übernimmt. Allerdings Näheres weiß man nicht, wie wir vorher schon in einigen Fällen gehört haben.
Ja, aber jetzt gesetzt den Fall, es würde jetzt kein Investor gefunden. Was ist dann?
Dann haben wir eben die Brache.
Ja.
Und das ist natürlich sicherlich kein Zustand. Also ich glaube schon, dass jetzt händeringend gesucht wird und
also wenn jetzt
das auch eben über Rabobank und wie auch immer und dass sie so eine, ja, eine kleine Projektgesellschaft, die das wenigstens erstmal auf die Reihe bringt. Und es ist natürlich, hängt das ja auch ganz einfach damit zusammen, weil wenn das jemand übernimmt als Investor, dann möchte er natürlich auch das, was dabei rausspringt. Also hat natürlich auch eine gewisse Renditeerwartung, ne? Und da ist eben jetzt die Frage, also weltweit sind halt Einkaufszentren da auch nicht mehr so erste Wahl. Also da gehen auch die Investoren, die springen da nicht sofort drauf. Und das ist natürlich Ulm, ist natürlich eine tolle Lage, kann man ja alles gerne sagen. Aber trotzdem, es gibt ja vom Auftraggeber, also von der gibt es ja eine Studie, die zum Beispiel eine doch sehr hohe Erwartung an Käufern bescheinigt. Aber es ist letzten Endes vom Auftraggeber, also vom in Auftrag gegeben worden. Und sehr viele Faktoren wurden da zum Beispiel nicht einberechnet, weil viele Leute möchten, wenn sie einkaufen gehen, halt nicht so weit fahren. Und das ist für ihre Entscheidung, zum Beispiel sich für ein Einkaufszentrum, wo ich jetzt hinfahre, zu entscheiden, oft die erste Wahl, ist es jetzt nicht so weit weg. Und wenn man jetzt natürlich als Einzugsgebiet das Gebiet bis zum Bodensee runter mit einberechnet, ist es natürlich eine sehr vage Geschichte. Und wegen des Angebots, davon lassen sich nicht so sehr viele Leute verleiten. Und zum anderen ist es natürlich auch so, das Angebot in Ulm wird insgesamt als gut gesehen. Das einzige Segment, was eben noch ausbaufähig benannt wurde, ist für ältere Leute und eben das gehobene Segment. Und da ist es natürlich wirklich die Frage, brauchen wir das jetzt wirklich hier?
Wer ist das gehobene Segment? Ja, ich möchte es vielleicht so interpretieren, wenn ich es richtig sehe. Also ich bin ja in Blaustein aufgewachsen und wenn ich jetzt nicht irgendwas ganz Besonderes brauche, ja, da fahre ich doch nicht in die Stadt rein. Tu mir den Ärger an, zahl wirklich dicke, dicke Parkgebühren, sondern da gehe ich halt faul wie ich bin ins Blautal-Center oder in einen der entsprechenden Fachmärkte, wie das so schön heißt. Ich fahre doch da gar nicht in die Stadt rein. Also für mich müsste dann doch irgendetwas da sein, wo ich sage, das kriege ich jetzt da draußen nicht. Und das, ja, und aber ich gehöre ja nicht zum gehobenen Segment. Schade.
Ja, ich meine, das ist sowieso die Frage. Also, es gab ja einige Veranstaltungen zu den Sedelhöfen und da hatten wir zum Beispiel bei der sogenannten Bürgerbeteiligung, was eigentlich eine reine Werbeveranstaltung war, im Oktober einen der Einkaufspäpste Deutschlands, der in Ulm unterwegs war und der eben besonders diese kleinen Läden oder diese kleinen Filialen, wie zum Beispiel, wenn wir an Kolibri oder wie auch immer denken, gelobt hat und sagte, das ist doch was ganz Tolles. Und es wurde dann auch gesagt, eigentlich möchten wir sowas, weil, merke, es ist kein Einkaufszentrum, sondern es ist ein städtebauliches Areal, urbanes Areal. Solche kleinen Läden möchten wir eigentlich in den Sedelhöfen drin haben. Aber jetzt ist natürlich die Sache, welcher kleine Filialist kann sich Ladenmieten von 100 Quadratmeter plus leisten. Also fällt das schon wieder weg. Was würde das bedeuten? Wir hätten wieder die üblichen Filialisten da drin. Und wenn man die Leute auf der Straße anspricht, dann ist nämlich das, was sie am wenigsten wollen, ist, dass wir die Läden, die es schon immer und überall gab, da drin haben, wie H&M oder was auch immer, um jetzt mal Namen zu nennen.
Ja, klar. Und das ist dann wahrscheinlich, also mir ist es, ich war neulich mal in Köln wieder und da ist mir auch aufgefallen, auf der Hohe Straße, ja, da ist ein Handyladen am anderen und da hat nicht die Telekom hat 2, 3, O2 hat 2, 3 und braucht man das, ja? Und genauso wie du sagst, H&M hat ja auch nicht nur einen in der Straße, in der Bahnhofstraße das ist es rechnet sich doch gar nicht.
Es gibt da so viele Punkte eigentlich auch. Und dann gibt es ja eben diese Sache mit dem öffentlichen Raum. Ich meine, unser Herr Baubürgermeister sieht sich ja gerne oder er hat auch sehr viele Äußerungen gemacht oder auch in Büchern einiges geschrieben, wo man wirklich sagt, Mensch, das ist jemand, der hat da Ahnung, der hat es wirklich verinnerlicht, dass der öffentliche Raum schützenswert ist. Und da ist eben dann die Frage der Straßen. Das würde dann natürlich, das gehört dann dem Privatinvestor, diese Straßen. Allerdings soll es ja so sein, dass dort Gehrecht ist, aber wird das wirklich am Ende so alles so genauso sein, wie man das gerne hätte? Und zum anderen, es gab ja eben auch jetzt im Vorfeld der letzten Entscheidungen für die Sedelhöfe 3 Veranstaltungen mit sehr guten Referenten, die eben auch gerade auf dem Gebiet Einkaufszentren unterwegs sind. Und da war unter anderem zur letzten Veranstaltung jemand da von diesem riesen Einkaufspark am Bodensee. Ich glaube, das war Konstanz. Und der eben sagte, dass jeder Besucher, der da reingeht, wird im Prinzip gescannt. Und
das Lago ist das in Konstanz.
Genau, ja, du sagst es. Und wird erfasst. Und das macht einen dann doch ein bisschen Angst, inwiefern sind wirklich die Persönlichkeitsrechte dann am Ende noch gewahrt. Ne? Also ich meine, das geht dann doch, glaube ich, ein Stück zu weit. Und die Stadt hat, und da gab es natürlich dann auch im Vorfeld dieses Satzungsbeschlusses, gab es verschiedene Einwendungen eben von Privatleuten und auch von gesellschaftlichen Trägern, von Rechtsanwälten. Also es gab sehr viele Einwendungen und unter anderem ging es eben auch um die Persönlichkeitsrechte. Und da hat die Stadt eben erstmal gesagt, dass man sich an die Gesetze hält und zum anderen, dass es schon Video, hier habe ich es, Videoüberwachung auch im Bereich des Einkaufszentrums ist grundsätzlich möglich. Also das sind dann doch einige Dinge, wo sicherlich eine ganze Menge Kritik ansetzen könnte und sollte.
Wie machen die das im Lago? Aber das jetzt, ist das so, dass die jetzt merken, da ist die Eva jetzt aus Ulm, die da durchschlappt und den Laden anguckt? Oder bist du jetzt einfach eine Person und man schaut einfach dein Käuferverhalten als solches an? Wie ist das zu verstehen?
Es ist schon so, also man wird erstmal gescannt und dann geht es ganz einfach auch zum Beispiel um ganz, sagen wir mal, Sachen, die jetzt im Marketing wichtig sind, wie ungefähr wie alt bist du, Mann oder Frau, um solche grundsätzlichen Dinge, ne? Oder wie oft geht, wie viele Besucher gehen überhaupt da rein, ne? Aber letzten Endes weiß man's, was am Ende wirklich noch möglich ist.
Ja, du legst deine Payback-Karte hin und schon hast du
verloren. Genau, schon ist verloren. Es dann, bist du dann, also ich
man
meine,
weiß das jetzt ist da, die hat jetzt diese Socken gekauft und man weiß ja jetzt, was du vorher gemacht hast.
Genau, und das ist, es wird dann eben sehr viel mit Marketingzwecken, mit Servicezwecken, mit Sicherheit und wie auch immer begründet. Und dann ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, man kann ja da zum Beispiel auch einen eigenen Objektschutz haben, ne? Und da sage ich mal ganz ehrlich, also ich war einige Jahre in Cottbus und da gab es in der Stadt auch ein Einkaufszentrum. Und dieses Einkaufszentrum wurde eben auch von einem eigenen Objektschutz betreut. Und die Leute vom Objektschutz, die waren eigentlich so, denen wäre, also nicht, dass sie unbedingt das Einkaufen noch befördern würden. Ne? Also das ist dann eben solche
Abwägung. War das eher abschreckend, oder?
Eher sehr abschreckend, würde ich sagen, ja. Gut, ich meine, das kann man sicherlich auch besser machen, aber ich meine, da hat die Stadt, was dann am Ende da läuft, da hat die überhaupt keinen Einfluss mehr drauf. Ne?
Gut, das ist natürlich dann in der Gestaltung, also die Objektschützer, die jetzt hier in den Einkaufsmalls sind, die finde ich jetzt nicht als störend. Meistens, wenn man was fragt, sind sie sogar hilfsbereit. Also das muss ich, aber Ulm ist eben nicht Cottbus, okay.
Genau, also schön, dass du es jetzt sagst, ja.
Nee, man muss es schon zurechtrücken. Bevor wir jetzt Musik machen, noch eine kleine Frage. Einfach zum Verständnis, das heißt, man muss sich jetzt diese Bebauung nicht als Klotz vorstellen, sondern da gehen dann Sträßchen durch.
Ja, es sollen schon Sträßchen durchgehen und wie gesagt, man spricht immer davon, dass es kein Einkaufszentrum ist, sagen wir mal wie auf der Blaubeurer Straße, sondern dass es ein städtebauliches Areal wird. Aber da muss man sich im Prinzip die Planung mal genau angucken und dann sieht man, dass es schon eine Betonwüste wird.
Ja,
und letzten Endes ist es ja auch so, es heißt ja ein städtebauliches Areal zum Einkauf, zum Wohnen und Gastronomie wird ja zum Beispiel dann auch immer sehr gerne genannt, dass die ihren festen Platz da haben soll, was ja nicht schlecht ist. Und es waren erst eine ziemliche Anzahl von Wohnungen geplant, dann ging diese Anzahl auf 9 Wohnungen runter, ist jetzt aber wieder ein Stück weit erhöht, weil das haben sich dann unsere Stadträte doch nicht bieten lassen. Ich glaube, im Moment liegt die Zahl bei ca. 20 Wohnungen, die dort entstehen, was nun auch nicht gerade spitze ist. Ne? Und da hätte natürlich, da gäbe es eine doch etwas Spielraum, etwas Gestaltungsraum. Also ich meine, wenn man sich da, man darf ja träumen, wenn man sich ein schönes Städteareal vorstellt, dann eben mit Arkaden und wirklichen Wohnungen, die ja noch den Namen Wohnung dann verdienen. Ich meine, jetzt ist es dann ab zweiten und dritten Obergeschoss kommen dann vielleicht Wohnungen hin und
kein schöner Brunnen im Innenhof.
Sicherlich nicht. Nein, eher nicht. Und ich meine, was die Wohnungen da kosten würden, ich meine, gut, das ist Innenstadt und das ist Neubau, aber darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Und ich glaube, den günstigen Wohnraum oder so, das brauchen wir gar nicht in den Mund zu nehmen. Ne?
Ja, Ja, es gibt jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren die Sedelhof-Initiative, die sich mit diesem urbanen Projekt auseinandersetzt. Mhm. Und Eva, du bist ja Mitglied bei dieser Sedelhof-Initiative. Erzähl doch einfach mal ein bisschen.
Ja, also die Sedelhof-Initiative ist vor circa anderthalb Jahren ins Leben gerufen worden. Und dort haben sich einfach Menschen zusammengefunden, die dieses Projekt kritisch begleiten und wenn möglich einen Stopp dessen, was im Moment läuft, gerne gesehen hätten. Es ist jetzt anders gekommen. Wir haben den Satzungsbeschluss, also kann man da jetzt leider nicht mehr so sehr viel machen. Sie setzt sich zusammen, zum einen Leute von der BIBU, was Bauen und Bürgerinitiative für Bauen und Umwelt in Ulm ist, dann einige Linke, dann Piraten waren dabei, ja, und einfach Bürger, die an diesem Projekt Interesse haben. Unser Hauptaugenmerk war ganz einfach zu schauen, was ist eigentlich in diesem Projekt schiefgelaufen, und das ist eben eine ganze Menge. Wir haben gemerkt, mit der Transparenz sieht es da nicht so besonders gut aus, und wir haben auch gemerkt, dass zum Beispiel, sehen wir das auch so, dass die Interessen des Orts, bereits ortsansässigen Handels, da eben auch nicht genug berücksichtigt wurden, wenn es denn überhaupt dort ein Einkaufszentrum sein sollte. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich von den Handelswegen, also von der Wegeführung, die vom Bahnhof jetzt eigentlich, also die am Anfang total in die Sedelhöfe führte und wodurch sich eben unser ortsansässiger Handel doch ein Stück weit benachteiligt fühlte. Da gibt es ja noch, aber dafür haben wir vielleicht nicht so sehr viel Zeit, diese zweite Studie, die von den Händlern in Ulm mit in Auftrag gegeben wurde, von der Universität Ostfalia, und die festgestellt hat, dass circa durch die Sedelhöfe für den bereits ortsansässigen Handel circa 30% Umsatzeinbußen zu befürchten sind.
Das heißt also, die für die Ketten ist ja kein Problem, die nisten sich ja da dann auch wieder ein.
Das schon, aber ich meine, es gibt auch den wirklich alteingesessenen Handel hier in Ulm, der in Bahnhofsstraße und der dort eben beheimatet ist und bei dem die Leute doch jahrelang gerne eingekauft haben und die dadurch wirklich Umsatzeinbußen erzielen können. Und dann sagt man ja auch, dass es nur einen bestimmten Zeitrahmen gibt, in denen sich die Menschen in Geschäften bewegen, also shoppen gehen. Und wenn man diesen Rahmen sieht, das würde dann gerade für den Handel hier in der Nähe, wo wir sind, in der Nähe des Münsters wirklich bedeuten, dass sich da kaum noch jemand hin verirren würde.
Ja, zumindest von denen vom Bahnhof aus.
Jedenfalls von diesen Strömen, die vom Bahnhof kommen. Und diese Gegend, die würde dann vielleicht in der Weihnachtsmarktzeit noch eine große Rolle spielen. Ansonsten wäre die dann doch ein Stück weit abgeschnitten. Also da muss man wirklich ein Stück weit überlegen. Und ja, da ist dann eben auch die Frage Kannibalisierung. Das eine Gutachten, was pro Sedelhöfe ist, stellt fest, dass kaum eine Kannibalisierung...
Was ist denn das? Ein komischer Name.
Lädensterben.
Lädensterben. Ach, Lädensterben.
Dass man sich gegenseitig frisst.
Ach, man frisst sich. Ja, okay, die Läden. Okay.
Und es ist aber davon doch auszugehen, dass es sicherlich dieses neue Zentrum, also Einkaufszentrum bedeuten würde, dass das, sagen wir es wirklich so raus, nicht alle Läden überleben würden. Und dann wären sicherlich die kleinen Läden, das wären dann die ersten, die gehen müssten. Und das ist im Umkehrschluss wieder das, was eigentlich die Stadt so reizvoll macht.
Also das heißt, es wäre unter Umständen das Aus für den Local Chocolate Dealer.
Ja. Sicherlich, ich meine, aber das ist natürlich
ein
auch...
Ein bisschen dahergeschwätzt, aber...
Ja, es ist sicherlich wirklich die Frage, musste es dort ein das nächste Einkaufszentrum sein. Man hätte ja sicherlich auch ein Erlebniszentrum, ein urbanes Erlebniszentrum schaffen können mit, sagen wir mal, ganz wenig Einkaufsflächen und wo eben andere Sachen, die eine Rolle gespielt hätten, zum Beispiel eben auch innerstädtisches Wohnen, wo zum Beispiel eine Kleinkunstbühne auch einen Platz gefunden hätte.
Ja. Das sind also Dinge, sage ich jetzt mal, oder vermute jetzt mal, mit denen ihr euch bei eurer Initiative auseinandergesetzt habt. Und so sagen, was gäbe es eigentlich für Alternativen und vor allem, was könnte man denn jetzt machen? Ich meine, jetzt ist die Stadt ja irgendwo in Zugzwang und jetzt könnte sich ja vielleicht doch irgendwas bewegen, in der Hinsicht, dass dann nicht irgendwo jetzt einfach diese Fläche so bleibt und in 20 Jahren so aussieht und immer mehr verschlammt.
Also da müssen wir jetzt wirklich schauen, was die Zeit bringt, ne? Und eben auf die Offenlegung des Vertrags dringen, einfach schauen, ob da eine Austrittsklausel drin ist und wie teuer das werden würde, wenn man aus dem Vertrag rausgeht oder wenn sich der Investor aus dem Vertrag verabschiedet, was dann auf die Stadt beziehungsweise auf den Investor zukommt. Man weiß es einfach nicht. Und dann eben, wenn man es weiß, vielleicht zu sagen, okay, jetzt sind wir vor der Situation, wir haben jetzt niemanden mehr, jetzt machen wir einen ganz konsequenten Neuanfang. Und das wäre vielleicht in dieser Situation das Beste.
Also gesetzt den Fall, es findet sich jetzt kein Investor. Die Stadt ist allein. Was habt ihr für diesen Fall für Vorschläge? Habt ihr euch da sicher schon Gedanken gemacht?
Das wäre natürlich, also muss ich jetzt noch ein Stück weit sagen, dass wir eigentlich jetzt erstmal diesen Prozess begleitet haben. Es war, stand auch eine Zeit lang die Frage Bürgerbegehren im Raum, Bürgerentscheid im Raum. Aber da sind natürlich nun alle, ist alles verstrichen, weil bis jetzt sind ja auch alle Dinge, die jetzt Bauleitplanungen betreffen, aus dieser Frage Bürgerbegehren, Bürgerentscheid rausgenommen. Also die können dort nicht verhandelt werden und im Moment streiten sich dann auch die Rechtsanwälte, ab welchem Punkt eines Verfahrens man dann eben nicht, also keinen Bürgerentscheid mehr machen kann. Und das ist auf jeden Fall durch. So, das war lange Zeit wirklich unsere Idee, da was zu machen. Jetzt ist dann eben die Frage, neu zu überlegen. Und da muss ich auch sagen, und das ist eigentlich auch das Schöne, dass viele von uns viele Ideen haben. Und da sollte es dann ansetzen, dass wirklich ein Ideen mit den Bürgern ein Ideenworkshop gemacht wird. Was möchten eigentlich die Bürger dort haben? Und diese Diskussion ergebnisoffen zu führen.
Jetzt ziehe ich es mal auf die persönliche Ebene. Eva, man darf ja träumen, was wünschst du dir für die Sedelhöfe? Gehen deine Fantasien hin oder vielleicht auch deine Ziele?
Also ich persönlich, wie man wahrscheinlich schon gehört hat, ich würde da gerne wirklich ein urbanes Zentrum für Wohnen, für Kommunikation, für Kunst haben, wo natürlich auch Bäume und Grünflächen nicht zu kurz kommen. Und jetzt bin ich ja heute da, aufgrund dieser Facebook-Seite, die wir haben, ein Park für die Sedelhöfe, und diese gab es im letzten Jahr schon mal. Und an den Nutzerzahlen und an den Zahlen der Menschen, die das liken, sieht man, dass das eine Idee ist, die bei sehr vielen auf fruchtbaren Boden fällt. Also viele Menschen würden sich dort einen Park wünschen. Und ich habe da jetzt mal einiges mitgebracht von der Seite. Dort gibt es den Eintrag Sedelhofpark, mehr Stadt, mehr Land, mehr Ulm. Und die Vision wäre dann, mit dem Sedelhofpark entsteht ein offen gestalteter Stadtpark, der mit einem vielfältigen Angebot aus Erholung, Kunst und Kultur die Ulmer Innenstadt weiter aufwertet. Der Sedelhofpark bildet ein attraktives Eingangstor vom Hauptbahnhof in die Fußgängerzone und verknüpft die restlichen Innenstadtbereiche durch öffentliche Wege und Wiesen. Viele wünschen sich diesen Sedelhofpark, da sollten jetzt mal alle gut hinhören, werbe- und plakatfrei. Und dann wurde das weitergeführt. Also ein zweiter hatte dann die Idee, wenn man die Bahnhofsunterführung nach oben verlegt, die blau durch den Park leitet, dabei kleine Naturtreppen zum Sitzen und Verweilen einbaut, gegenüber eine Freilichttheaterbühne steht, dann wäre dies ein perfekter Ort zum Erholen. Also das sind gerade junge Leute, die sich auf dieser Seite dann doch Gedanken machen, wie sie sich ihre Stadt wünschen. Und das ist gerade diese jungen Menschen, die sich da Gedanken machen, das ist eigentlich ein Schatzkästchen für Ideen. Und die sollte man doch dann einbeziehen und gemeinsam überlegen, wie man sich die Stadt an dieser Stelle vorstellt.
Radio für FM, die Plattform. Es geht um das Projekt Sedelhöfe und bei mir zu Gast die Eva Maria Glatte von der Sedelhof-Initiative. Ja, Eva, vor dieses Areal oder die Gebäude, die abgerissen worden sind, die sind ja nicht leer gestanden. Da war ja zum Beispiel so ein international tätiger Bulettenbrater zugange. Und ja, was ist denn mit dem eigentlich?
Also ich sehe das so, egal, was jetzt rauskommt aus dieser ganzen Geschichte, wie lange wir die Brache noch haben. Wer jetzt wirklich davon profitiert, ist McDonald's. McDonald's hatte einen Mietvertrag mit der Stadt bis zum Jahr 2026. Und die Stadt ist diesem Bulettenbrater, wie du gerade sagst, also in vielfältiger Weise wirklich hervorragend entgegengekommen. Zum einen gibt es jetzt diesen wunderschönen Pavillon in der Stadt, der nun doch einige Engpässe, sagen wir es mal so, in der Hirschstraße verursacht. Das hat die Stadt McDonald's spendiert. Und zum anderen, wenn es denn doch am Ende noch so sein würde, dass es die Sedelhöfe gibt, dann wird die Stadt den Mietausgleich, also es wird natürlich teurer werden, bis 2026 übernehmen. Also McDonald's kann dem sehr gelassen entgegensehen.
Das ist so richtig Investitionsschutz.
Ja, irgendwo ja, ist
es
so, also,
komisch. Es erinnert mich an so ein paar Dinge. Das heißt also, die sind in jedem Fall Gewinner.
Den wird es in jedem Fall, die sind auf jeden Fall Gewinner davon, ja. Und ich meine, es ist natürlich jetzt anzustreben, dass nicht nur McDonald's ein Gewinner ist, oder sagen wir mal, ja, es wundert mich überhaupt, dass so wenig Leute gerade dieser McDonald's-Geschichte, warum das nicht noch höhere Wellen geschlagen hat, ja, also ich meine, es ist eigentlich, es schreit danach, ne, und ich hoffe, dass endlich die Stadt wirklich diesen Platz das gibt, was ihm eigentlich gebührt. Es ist ein schöner Platz in der Stadt und dass er auch wirklich schön wird. Und vergessen wir nicht, dass als abgerissen wurde, die Grundmauern des Geburtshauses des größten Sohnes der Stadt Ulm, auch wenn er mit einem Jahr schon fortgezogen ist, ist er trotzdem einer der größten Söhne der Stadt Ulm, zum Vorschein kam, nämlich die Grundmauern des Geburtshauses von Albert Einstein, und dass ihm auch dort nochmal besonders gewürdigt wird. Und da möchte ich gleich noch einen kleinen Veranstaltungshinweis bringen. Gerade weil wir sagen, ein Park für die Sedelhöfe. Im Mai hat einer unserer sehr guten Ulmer Künstler, nämlich Robert Scheel, dort am Einstein-Denkmal eine Aktion gemacht. Albert und ich. Und man hat einfach gesehen, wie sehr die Leute Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum schätzen, wie sie auf ihn zugekommen sind, wie Kommunikation entstand. Und er wird es im Zusammenhang mit vielleicht einem Aktionstag für die Initiative Ein Park für die Sedelhöfe nochmal wiederholen.
Wann ist denn der Aktionstag geplant oder habt ihr noch keinen Termin?
Da müssten wir gucken. Ich bin ja jetzt auch erst gerade zurück aus Wunsiedel, also ja, müssen wir mal sehen. Ja,
das ist in Franken, oder?
Das ist in Oberfranken, ja. Und ich muss eins sagen, das ist eine Gemeinde, der geht es wirklich nicht gut. Aber in dieser Gemeinde hat Kunst und Kultur wirklich einen richtig hohen Stellenwert.
Ja, Eva, dann wünsche ich dir und vor allem auch der Seelhof-Initiative, dem Seelhof allgemein, dem Projekt eine schöne Zukunft. Schön, dass du da warst.
Ja, danke.
Vielleicht noch kleine Anmerkung, wenn ihr euch so ein bisschen genauer für das Projekt interessiert und auch für unsere Radio Free FM Redaktion Mut, dann schreibt einfach an mut@freefm.de.
Ja, gerne. Und wer sich für die Sedelhof-Initiative oder überhaupt für die Sedelhöfe interessiert und bei Facebook ist, hat die Möglichkeit, da gibt es eine Seite, Sedelhof-Initiative, und wir freuen uns über jedes Like und ihr werdet dann auch sicherlich informiert und ihr könnt dort auch erfahren, wann wir uns wieder treffen. Und wer jetzt nicht auf Facebook ist und Interesse daran hat, der kann sich gerne an Radio Free FM wenden. Ihr werdet dann noch weitergeleitet an uns. Und wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der mit dabei ist.
Das war Eva-Maria Glatte von der Sedelhof-Initiative und Gastgeber für euch am Mikrofon, Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.